Fragment eines Romans, siebter Abschnitt. Unsere Leser werden sich erinnern, dass der Baron d'Incourt, als wir ihn zuerst auf seinem Schlosse kennenlernten, noch spät in der Nacht einen Brief des Notars erhielt, in welchem ihm mitgeteilt wurde, dass der Herr Preis, der Fabrikant, der einzige Mann sei, welcher ihn aus allen Verlegenheiten erretten könne und dass seine Hochwohlgeboren nicht übel tun würde, sich an diesen Mann zu wenden. An demselben Abend, fast zur selben Stunde, wurde auch der Herr Preis durch ein Schreiben desselben Notars erfreut. Der Notar schrieb wörtlich wie folgt: »Werter Freund, entschuldigen Sie, dass man Sie noch so spät am Abend in Ihrer Ruhe stört. Ich muss Ihnen aber einige Mitteilungen machen, die große Eile haben und die Ihnen auch nicht ganz unangenehm sein werden. Der Baron d'Incourt ist nämlich in großer Geldverlegenheit. Sie wissen, dass der Mann sein ganzes Vermögen durchgebracht hat. Sie selbst haben ja fast seine sämtlichen Wälder und Ländereien angekauft. Es bleibt dem Baron nur noch das Kastell nebst Hof und Garten. Sie haben oft den Wunsch geäußert, diese Kleinigkeiten ebenfalls zu akkaparieren. Meiner Meinung nach ist der Augenblick dazu gekommen. Ich kann Ihnen nicht mehr sagen, ich würde das Vertrauen, was mir seiner Hochwohlgeboren schenkt, missbrauchen. So viel ist aber gewiss, dass der Baron bis über die Ohren im Unglück sitzt, dass ihn alle früheren Freunde verlassen haben, dass er nirgendwo Gelder zu erhalten weiß, dass er dieser aber noch in den letzten Tagen dringend bedarf und dass es Ihnen leicht sein wird, unter diesen Umständen zu dem gewünschten Ziele zu kommen. Ich habe dem Baron soeben geschrieben, dass er Sie besuchen soll. Erwarten Sie ihn also mit alter Freundschaft, Ihr Ergebener.« »Der Notar ist eine gute, liebe Haut«, rief der alte Fabrikant, als er diesen Brief gelesen hatte. »Ein Mann, auf den man sich verlassen kann, den man achten muss, der Notar ist mein Freund.« Da verfügte sich der Herr Preis in sein Schlafgemach und träumte die ganze Nacht von dem Kastell des Baron d'Incourt. Am folgenden Morgen stand er wieder in aller Frühe auf dem Comptoir. »Wir bekommen heute Besuch«, redete er den Buchhalter Weber an. »Der Baron d'Incourt will uns eine Aufwartung machen. Der Baron d'Incourt, ein ganz charmanter Mann. Aber mein Gott, das ist ja ein ganz abgebrannter Mann«, erwiderte der erstaunte Buchhalter. »Eben deshalb, weil er abgebrannt ist, wird er uns besuchen. Ach, lieber Gott, Herr Preis, nehmen Sie sich in Acht, ein Baron und abgebrannt, das ist ein gefährlicher Mensch. An solchen Leuten haben wir noch niemals Freude erlebt. Nehmen Sie sich in Acht, seien Sie vorsichtig. Geld will er haben, das liegt doch auf der Hand. Geld? Ach, Geld, Geld, bares Geld, seien Sie vorsichtig, Herr Preis. Es hilft doch nichts, solchen Menschen Geld zu geben. Es ist immer nur ein Schlag ins Wasser und man verliert es jedes Mal.« »Nun, wir haben aber an dem Baron schon viel verdient. Wenn da auch einiges einmal verloren ginge, das machte nichts, das täte nichts. Herr Preis, um Gottes Willen, was wir verdient haben, ist mit Ehren verdient und wir wollen es festhalten. Nehmen Sie sich vor den Adligen in Acht. Wenn Sie das Geld in der Tasche haben, da lachen Sie uns doch nur aus, lachen über die bürgerliche Kanaille. O Gott, ein Adliger ist nur in der Welt, auf dass er von uns geschnitten werde. Aber der Baron d'Incourt ist einer der besten von allen Adligen, die ich kenne. Er gefiel mir stets am meisten. Das ist wirklich noch ein Mann, der Ehre im Leibe hat. Er ist ein echter, alter Gentilhomme. Er ist mildherzig und freundlich und in allen Geldsachen so dumm wie ein Stock, wahrhaftig. Der alte Kerl ist ein komplettes Kind und es tut mir daher jedes Mal etwas leid, wenn ich ihn übers Ohr hauen soll.« »Dumm wie ein Stock, Herr Preis, dumm wie ein Stock? Aber ist das nicht seine Schuld, wenn es so ist? Er hätte sich entwickeln sollen, wie wir uns auch entwickelt haben. Er hätte rechnen lernen sollen, addieren und multiplizieren. Darin konzentriert sich alles. Nein, ich bin ganz gegen das System, den Adligen gefällig zu sein. Und nun gar dieser Baron d'Incourt, der uns mehr als 10-mal mit seiner Philanthropie allen Spaß verdorben hat, der stets den Landleuten auseinandersetzt, dass ihre Kinder in den Fabriken verdorben werden und uns auf diese Weise manchmal die besten Arbeiter abwendig macht. Nein, Herr Preis, mit einem solchen Manne kann ich kein Mitleid haben. Und ich schätze ihn deswegen nur umso mehr. Sehen Sie, das zeigt eben, dass der Baron besser ist als die meisten Leute seines Schlages. Der Baron d'Incourt weiß, dass ich mich jeden Augenblick schrecklich an ihm rächen kann. Er weiß, dass er mich nötig hat und dass er der einzige Mann bin, der ihn aus der größten Verlegenheit retten kann. Und dennoch wagt er stets gegen mich aufzutreten, weil er es für seine Pflicht hält, weil es ihm seine Ehre befiehlt, weil er ein Gentilhomme ist. Sehen Sie, und das ist nobel und das ist edel, und wenn ich auch darunter leide, ich muß dies Benehmen dennoch geistig anerkennen. Der Herr Preis hielt einen Augenblick inne. Seine ursprünglich gute Natur, die von Zeit zu Zeit immer wieder in den kaufmännischen Herzen aufblitzte, war für einen Moment hervorgetreten, aber nur für einen Moment. Denn sobald die Empfindungen des alten Fabrikanten eine solche Höhe erreicht hatten, dass sie etwas geistig anerkannten, da purzelten sie auch schon wieder in das Materielle zurück. An den Flügeln seiner Empfindung hing eben stets noch der eigene Geldsack, der schnell das irdische Gleichgewicht seiner Seele wiederherstellte. »Ich muss das Benehmen des Barons geistig anerkennen«, rief er aus. Eine Pause folgte. »Aber praktisch muss ich es natürlich verwerfen. In der Praxis ist jeder sich selbst der Nächste, natürlich.« Und damit war der Herr Preis, der Empfindsame, wieder er selbst, der Herr Friedrich Preis, der Kommerzielle. »Ich bin nämlich ganz mit Ihnen darüber einverstanden«, fuhr er dann zu dem Buchhalter fort, »dass es wohl etwas gefährlich ist, sich mit der Noblesse sehr weit einzulassen.« Der Buchhalter Weber erkannte wieder seinen Herrn, aber mit dem Baron d'Incourt steht die Sache ja auch ganz anders. Der Baron besitzt nämlich noch das alte Kastell, nebst Hof und Garten, und darauf spekuliere ich eben. Der Buchhalter verzog sein Gesicht zu einem grinsenden Lächeln. »Verstehen Sie mich, Herr Weber? Ich verstehe Sie ganz, Herr Preis. Aus dem Kastell will ich eine Branntweinbrennerei machen. Aus dem Garten eine Bleiche. Und da der Baron Geld nötig hat und nirgends als bei uns so etwas zu erhalten weiß, so bekommt er nur von uns diese Summe, wenn er Hof, Kastell und Garten abtritt, geraten und kein Darlehen und keine Vorschüsse. Ich bin ganz mit Ihnen einverstanden, Herr Preis.« Da schritt der Baron d'Incourt über den Hof des Comptoirs. Der Buchhalter verfügte sich an seine Arbeit. Der Fabrikant setzte sich an sein Pult und tat, als wenn er sehr beschäftigt wäre. Mit freundlichem Gruße trat der Baron in das Zimmer. Niemand schien ihn zu bemerken. Buchhalter, Korrespondent und Lehrling, alles war wie in der Arbeit versunken. Tiefe Stille herrschte in dem ganzen Raume. Das Gekritzel der Feder war der einzige vernehmbare Laut. Erst als der Baron leis an das Pult des Fabrikanten vorgedrungen war, schaute dieser langsam empor, jede Miene des Gesichts der strengste Geschäftsernst. »Guten Morgen, Herr Preis«, wiederholte der Nähertretende. »Oh, willkommen, Herr Baron«, jauchzte der Fabrikant und sprang plötzlich so rasch von seinem Stuhle empor, als wenn ihm Quecksilber in allen Gliedern säße. Er riss die Mütze vom Haupte, verbeugte sich drei- und viermal. »Willkommen, willkommen, wer hätte das gedacht? Sie haben mich ganz überrascht. Treten Sie näher, Herr Baron.« Und im Nu hatte der Fabrikant die Tür des geheimen Geschäftskabinetts aufgerissen und drückte den Baron in die weiche Ecke des Sofas. Der Herr Preis war der beste Komödiant der Welt. Er wusste, diese Überraschungsszenen so natürlich zu spielen, dass selbst der Buchhalter Weber daran zweifelte, ob sein Prinzipal den Baron wirklich erwartet habe. »Stets findet man sie in voller Arbeit«, begann der Baron, als er mit dem Fabrikanten allein war. »Ich habe sie noch nie besucht, ohne sie in der größten Tätigkeit anzutreffen. »Ach Gott, Herr Baron«, erwiderte der Fabrikant, »man muss sich plagen auf dieser Welt, plagen vom Morgen bis zum Abend und mehr plagen als je, weil fast nichts mehr bei aller Arbeit herauskommt, weil man fast nichts mehr verdient.« »Nun, ich meine, darüber hätten Sie doch gewiss nicht zu klagen. Täglich vergrößern Sie Ihre Etablissements tüchtig, erweitern sich Ihre Besitzungen. In der ganzen Gegend spricht man von Ihnen nur als von einem Manne, der glücklich ist, der prosperiert.« »Schein, Herr Baron, nichts als Schein. Lassen Sie sich keine Märchen erzählen. Ich kann Ihnen versichern, dass ich als Industrieller längst zugrunde gegangen wäre. Nur durch kleine Seitenspekulationen halte ich mich noch aufrecht.« »Nun, dann muss aber die Industrie doch eine unselige Beschäftigung sein. Sie als Fabrikherr klagen darüber, dass sie nicht bestehen können, und spricht man mit Fabrikarbeitern, so klagen diese noch viel mehr.« »Ach, Herr Baron, Schein, alles Schein. Die Arbeiter sind im Grunde viel besser daran wie die Herren. Seien Sie versichert, dass ich meine Fabrik nur noch fortführe, um die Arbeiter nicht außer Brot kommen zu lassen. Was würde aus dem armen Geschöpfen werden, wenn ich plötzlich meine Fabrik stillsetzte? Für mich wäre es viel besser, wenn ich noch heute mein ganzes Geschäft an den Nagel hängte, aber ich habe Mitleid mit meinen Arbeitern. Ich opfere mich für meine Arbeiter auf.« »Sonderbar. Die Arbeiter versichern mir stets, dass sie sich für ihren Herrn aufopfern. Ich verstehe das nicht.« »Werter Herr Baron, die Arbeiter sind Tölpel. Übrigens kann eigentlich von einem Aufopfern zwischen Fabrikant und Arbeiter gar keine Rede sein. Die Wahrheit ist, dass die industriellen Fabrikherren und Fabrikarbeiter zusammengenommen sich der ganzen Gesellschaft aufopfern. Wir Industriellen sind die Märtyrer der ganzen übrigen Gesellschaft. Wir sind die Märtyrer unseres Jahrhunderts.« »Das wundert mich sehr, Herr Preis. Niemals hat so etwas verlangt. Die Gesellschaft verlangt es weder von Ihnen noch von Ihren Arbeitern.«
»Verzeihen Sie, Herr Baron, sie verlangt es wohl. Die Gesellschaft will Hemden haben und Hosen und Röcke und Mützen. Sie verleitete mich zu der Torheit, eine Fabrikant solcher Sachen zu werden, und sie verleitete andere unglückliche Menschen, bei mir als Arbeiter einzutreten. So geschah es hier und so geschah es an 100 anderen Orten, und die industrielle Klasse der Bevölkerung war da. Alles wäre gut gegangen, wenn uns jetzt die Gesellschaft gehörig für unsere Fabrikate bezahlt hätte. Wir Fabrikanten hätten dann prosperiert und unsere Arbeiter desgleichen. Die Gesellschaft wollte aber überhaupt nicht bloß Hemden und Hosen und Röcke und Mützen geliefert haben, sondern sie wünschte auch alles stets zu dem niedrigsten Preis zu erhalten und verlockte bald durch Aussicht auf größeren Absatz einen aus ihrer Mitte wohlfeiler zu verkaufen als wir die anderen. Sobald dies geschehen, hatte der eine natürlich alles zu tun und wir übrigen nichts. Und wollten wir nicht sämtlich zugrunde gehen, so mussten wir dem Beispiel unseres unvorsichtigen Kollegen folgen, ebenso billig oder gar noch wohlfeiler zu verkaufen, und so ging dies fort. Die Gesellschaft, nur auf ihr eigenes Wohlergehen bedacht, köderte bald den einen von uns und bald den anderen, und so wie der erste in die Schlinge gegangen, musste auch der zweite folgen, und einer unterbot bald den anderen, bis wir zuletzt da ankamen, wo wir sind, nämlich wo der Fabrikherr nichts mehr verdient und der Arbeiter nichts verdient, wo wir nur noch pro patria et gloria arbeiten, wo wir Märtyrer der Gesellschaft geworden sind.«
»Sie meinen also, dass die Konkurrenz an allem Übel schuld ist?«
»Gewiss, Herr Baron, diese Konkurrenz untereinander, sie treffen den Nagel auf den Kopf. Die Konkurrenz ist der Teufel, die Konkurrenz, zu der uns die Gesellschaft verleitet, ja, zu der sie uns zwingt.«
»Aber lässt sich diese Konkurrenz denn durch nichts beseitigen?«
»Ei, freilich, Herr Baron, durch das Monopol. Aber die heutige Gesellschaft schwärmt gar nicht mehr für das Monopol. Sie steht sich gar zu gut bei der freien Konkurrenz. Das Monopol beherrscht die Gesellschaft. Die frei untereinander Konkurrierenden gehorchen ihr. Der Monopolist kann tun, was er will. Seine Ware mag teuer oder schlecht sein. Wenn die Gesellschaft ihren Bedarf sonst nicht erlangen kann, so muss sie dennoch davon kaufen.
Die frei Konkurrierenden müssen dagegen um die Gunst der Gesellschaft buhlen, und die Gesellschaft kauft nur von dem, der das teure Wohl verfeilt, der das Schlechte verbessert hat. Mit einem Wort, bei dem Monopol hat die Gesellschaft die Qual, bei der freien Konkurrenz die Wahl. Nein, Herr Baron, mit dem Monopol ist es vorbei. Das eigentliche Monopol liegt schon zu lange in der Rumpelkammer, als dass man es noch einmal hervorsuchte. Aber lässt sich nicht ein Mittelding erfinden, was dem Industriellen emporhilft, ohne die Gesellschaft zu sehr zu inkommodieren, was zwischen dem unbedingten Monopol und der unbedingt freien Konkurrenz steht? Ich möchte sagen, dass dies möglich wäre, wenn beide Zustände etwas gemildert würden.
Herr Baron, Sie sind ein weiser Mann. Mit diesen Gedanken gehen wir deutschen Industriellen schon lange um. Wir sprechen nämlich als echte Patrioten. Wir wollen kein unbedingtes Monopol, aber auch keine unbedingt freie Konkurrenz. Wir lassen Konkurrenzen zu innerhalb der Nation, aber wir verlangen entschieden Schutz gegen die Konkurrenz des Auslandes. Eine ungünstige Lage und viele unentwickelte Zustände unseres Vaterlandes machen es dem Auslande möglich, uns stets zu unterbieten und zu ruinieren. Deshalb Schutz gegen das Ausland, das ist unsere Rettung, das ist unser Heil. Sie sehen, Herr Baron, ich bin Verteidiger des Schutzzollsystems. Ich hoffe, Sie sind ganz meiner Meinung.
Nicht so ganz. Mit der Beseitigung der ausländischen Konkurrenz scheint mir die Sache nur für kurze Zeit gebessert. Mit dem Aufhören fremder Konkurrenz enden die üblen Folgen der Konkurrenz überhaupt keineswegs. Derselbe Kampf, den unsere vaterländischen Industriellen jetzt mit dem Auslande führen, würde bald unter ihnen selbst entstehen. Wie sich jetzt Ausland und Inland, so wird sich später das Inland allein unterbieten. Der Kampf wird künftig nicht mehr großartig, seiner Natur nach aber stets derselbe sein. Nachdem Sie kurze Zeit unter diesem Schutze prosperiert haben, werden Sie endlich doch wieder zu jenem Punkte hinabsinken, auf den Sie in diesem Augenblick angekommen zu sein versichern. Schließlich finde ich wiederum kein Heil bei der Industrie. Unglück für viele, Glück für wenige, die den letzten Stürmen zu trotzen wissen. Der Baron schwieg. Die Unterredung wurde ihm etwas zu lang. Er dachte an den Zweck seines Besuches. Der Fabrikant begnügte sich damit, die letzten Worte seines Gegners still zu belächeln. Er wusste sehr wohl, dass zu dem Unterbieten innerhalb der deutschen Grenzen noch manche neue Fabriken nötig wären und dass der, welcher jetzt eine Fabrik besitzt, Zeit genug hat, seine Beutel noch gehörig zu füllen.
»Nun, jeder beurteilt die Sache nach seiner Weise«, fuhr der Fabrikant endlich fort. »Sie wohnen still und glücklich auf Ihrem Schlosse, Herr Baron, unter Blumen und schönen Bäumen, ungestört von der ganzen Welt, welche mich armen Mann vom Morgen bis zum Abend in Bewegung setzt.«
»Ich weiß nicht, ob es immer so ungestört hergeht«, erwiderte der Baron, indem er die Bemerkung des Fabrikanten schnell benutzte, um seine Ziele etwas näher zu kommen. »Es fallen manche Sachen vor, die einen belästigen, verdrießlich machen und in Verlegenheit bringen.«
»Jetzt schießt er los«, dachte der Herr Preis und blinzelte freundlich mit seinen kleinen Augen.
»Vor allen Dingen inkommodieren mich alle Geldaffären. Ich scheue sie so sehr, dass ich gar nicht daran denken mag und gern solche Sachen laufen lasse, wie sie wollen.«
»Das sollten Sie lieber nicht tun, Herr Baron. Mit Geld muss man sehr aufmerksam zu Werke gehen.«
»Sie haben recht. Meine Nachlässigkeit in diesem Punkte ist unverzeihlich. So habe ich wieder in den letzten Tagen vergessen, dass ich einige Summen regulieren muss, die mir nun plötzlich auf den Hals kommen, ohne dass ich weiß, wie ich damit fertig werden soll.«
»Aber Herr Baron, da kann ich Ihnen vielleicht gefällig sein.«
»Sie sind wirklich sehr gütig, Herr Preis. Durch Vorschuss einiger tausend Taler würden Sie mich sehr verbinden.«
»Alles, was ich für Sie tun kann, soll geschehen, Herr Baron. Aber warten Sie, da fällt mir gerade etwas ein. Und vielleicht können wir uns arrangieren, dass Sie weder jetzt noch in der nächsten Zeit irgendeinen Vorschuss nötig haben, und das muss Ihnen jedenfalls lieber sein.«
»Und das versteht sich doch von selbst. Ich habe nämlich schon oft daran gedacht, was Sie eigentlich mit Ihrem alten Kastell und den umherliegenden Gärten tun mögen.« Sie sind oft verreist, und wenn Sie das alte Haus bewohnen, da geben Sie sich gar keine Mühe darin, irgendetwas zu bebauen oder imstande zu halten. Ich glaube fast, dass Ihnen die ganze Besitzung zur Last ist. Ich kann zwar keinen großen Gebrauch davon machen, wenn Sie aber wollen, so bin ich dazu bereit, Ihnen die ganze Geschichte abzunehmen und bezahle Ihnen das alles gleich in barem Gelde. Der Baron fühlte, dass er sich in seinen Ahnungen nicht betrogen hatte. »Ich danke Ihnen aufrichtig, Herr Preis. Sie irren sich indes. An meinem alten Kastell hänge ich mit viel zu vieler Liebe, als dass ich mich davon trennen könnte. Es ist das Haus, wo alle meine Ahnen wohnten, wo jeder Ort, wo jeder Stein, jedes Fleckchen seine Erinnerungen für mich hat, Erinnerungen, welche die Freude meines Alters sind. Ich könnte mich unmöglich davon trennen.« »So, das tut mir leid. Man muss recht warm sitzen, wenn man sich so in alten Erinnerungen einwickeln kann. Verzeihen Sie, ich meine, Ihr Kastell muss ein wohnliches Haus sein. Es hat dicke Mauern und dann der Efeu ringsherum. Ach, jawohl. Und wie viel Geld glauben Sie nötig zu haben?«
6.000 bis 8.000 Taler etwa.«
»Also mehr nicht?«
»Nicht mehr, Herr Preis.«
»Und auf den Verkauf des Kastells würden Sie sich gar nicht einlassen?«
»Ich bedauere recht sehr.«
»Ach, dann entschuldigen Sie, Herr Baron. 6.000 bis 8.000 Taler, entschuldigen Sie einen Augenblick. Ich werde einmal zusehen, wie es gerade mit meiner Kasse steht, ob diese Summe disponibel ist. Ich verleihe sonst nie Gelder. In diesen schlechten Zeiten hat man keine Fonds gewöhnlich selbst nötig. Mit dem Kastell könnten wir indes ein Geschäftchen machen. Besinnen Sie sich noch einmal, entschuldigen Sie.« Der Fabrikant verließ das Kabinett und schritt ins Comptoir. »Es ist richtig«, murmelte er dem Buchhalter Weber ins Ohr.
»Verkauft er das Kastell?«
»Gott bewahre, der alte Narr will sich nicht davon trennen. Er fängt von alten Erinnerungen an zu sprechen und seinen Ahnen und Gott weiß wovon. Es wird einen ganz antik zumute, ganz muffig. Ich werde sentimental, wenn ich das noch länger anhören soll. Lassen Sie ihn noch 5 Minuten sitzen und dann gehen Sie hinein und sagen, ich sei eben ins Archiv gestiegen, hätte beim Herunterkommen den Arm gebrochen oder den Hals oder irgendetwas und könne daher nicht wieder erscheinen. Genug. Machen Sie nur, dass Sie den Kerlen aus dem Hause bekommen und versprechen Sie ihm das Nähere schriftlich. Verstehen Sie?«
»Verstanden, Herr Preis.«
Da eilte der Fabrikant so schnell wie möglich aus dem Zimmer und suchte das Weite. Einige Augenblicke nachher fuhr der Baron traurigen Sinnes nach seinem Kastell zurück. Das Schreiben, was am folgenden Tage an den alten Adligen abging, war sehr kurz und bündig. Der Herr Preis schrieb: »Da Eure Hochwohlgeborenen nicht auf meine Proposition eingehen können, so bedauere ich recht sehr, augenblicklich keinen Fonds zur Verfügung zu haben. Zu dem Ankauf des Kastells gegen bar würde ich indes stets bereit sein, wenn Sie Ihre Ansicht doch ändern sollten. Inzwischen verbleibe ich mit hoher Hochachtung und so weiter.« An demselben Abend saß der Herr Preis im eifrigsten Gespräch neben dem Notar. Beide lachten und drückten sich freundlich die Hände.